Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Haus Gottes, auf Gottes Stimme hören. Den Predigttext, den haben wir gerade gehört, diesen zweiten Teil aus der Geschichte des Samuel. Und ich möchte auch heute wieder mit Ihnen einige Beobachtungen teilen, von denen ich gemerkt habe, dass sie ja mir persönlich nochmal nahe gegangen sind. Und ich möchte einfach ein wenig davon erzählen. Eine erste Beobachtung, man könnte vielleicht das so überschreiben, ein wichtiges Vorzeichen über all das, was geschieht hier, Leben im Haus Gottes. Wenn wir uns diesen Rahmen dieser Geschichte anschauen, dann wird hier erstmal von einem recht, so glaube ich es zumindest, wenn ich das so lese, ein recht aktives Gemeindeleben erzählt, das vermutlich schon viele auch im Glauben, in ihrem Glauben geprägt hat. Der Schauplatz dieser Geschichte ist der kleine Ort Silo, kurz vor Morgengrauen. Es gibt noch keine Hauptstadt, Jerusalem, es gibt auch noch keinen Tempel. Ich habe gerade eben gemerkt, die Elberfelder Übersetzung, die hat Tempel eingesetzt, aber der ist ja noch gar nicht gebaut. Das ist, denke ich, von der alten Übersetzung bewusst auch eine Parallele. Ja, und im Zentrum dieser Anlage, viele wissen es ja, da steht das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Und das war damals so der Mittelpunkt des Gemeindelebens in ganz Israel. Ja, und im Inneren dieses Zelthauses vor den Augen der Gemeinde verborgen, da war hinter Vorhängen und dicken Teppichen ein dunkler Raum. Ja, da war die alte Lade mit den 10 Geboten dort drin. Und alle wussten, hier hat Gott Wohnung genommen, mitten in seinem Volk Israel. Ja, und jetzt stellen wir uns das so vor, noch ist alles ruhig. Die Nacht hat sich wie ein schwerer Vorhang über alles gelegt. Hinter den Vorhängen hört man ein regelmäßiges Atmen. Das ist der Samuel, der tief und fest schläft. Wir haben letzte Woche gehört, warum er hier ist. Gott hat ihn nämlich der Hanna in ihrer Kinderlosigkeit und nach langer Kinderlosigkeit geschenkt. Und vielleicht erinnern Sie sich noch oder haben es auch schon selber mal gelesen, die Hanna hat ihr Gelübde eingelöst und sie hat Gott gesagt, ich möchte das, was du mir schenkst, dir wiedergeben. Mein Sohn soll dir dienen. Ja, ich möchte ihn Gott zur Verfügung stellen. Und dann ist da noch so ein etwas tieferes, sonores Schnarchen, so stelle ich mir das gerade vor. Das ist der alte Priester Eli. Wir haben ihn auch schon letzte Woche kennengelernt in der Geschichte. Er hatte nämlich das Weinen der Hanna mitbekommen und gehört. Und er hat ihr Erhörung zugesagt, dass Gott ihr Gebet hört. Und jetzt stelle ich mir vor, wie der sich freuen muss, so einen jungen, engagierten Mitarbeiter in dem Heiligtum in seiner Arbeit zu haben. Ein Teenager mag es gewesen sein, ein fleißiger Mitarbeiter. Und während die Nacht noch ruhig da ist, da flackert in einem hellen Kreis die Lampe. Ich denke, die Menorah, mehrere Leuchter. Sie zieht einen hellen Kreis. Und schon wenige Stunden später wird sich die Szene völlig verändern. Dann wird nämlich der Samuel das Haus Gottes aufschließen, eben als die Andrea Tetzlaff die Türen aufgemacht hat, habe ich gesagt, na Samuel, jetzt gehen die Türen auf und die Gemeinde darf kommen. Und kurz darauf werden die ersten Besucher kommen, in der Hoffnung, dass sie hier im Haus Gottes neue Impulse, neue Gedanken bekommen für ihren Glauben und für ihr Leben. Und sie werden bei dem alten Eli in die Seelsorge gehen. Und dann werden sie mit ihm und mit vielen anderen zusammen Gottesdienst feiern. Sie werden Opfer darbringen, Lobpreislieder singen, feiert Jesus 1 bis 5 und 6 und noch weiter. Und ich habe mich gefragt, wie mag das so sein, hier nicht nur mitzuarbeiten, sondern auch hier zu leben? Wie mag das für den jungen Samuel gewesen sein? Noch ein Teenager, aber vollzeitlicher Mitarbeiter im Gemeindezentrum, nicht Ruppelrath, sondern Silo. Und hier ist Samuel aufgewachsen, von klein auf hineingewachsen. Da, wo es so viel um Gott geht, wo von Gott geredet und gesungen wird. Hier hatte er auch mit Sicherheit Menschen gefunden, Vorbilder, die ihn geprägt haben, an denen er sich orientieren konnte. Ja, und dann wird er noch erzählt, dass er direkt bei der Lade Gottes schlief. Das war im Tempel später anders. Direkt in der Nähe der Lade Gottes, an der so viele Erinnerungen haften, Geschichten. Und der alte Eli wird ihm jede Menge Geschichten erzählt haben. Ja, und wie aufregend muss das gewesen sein, denkt Samuel vor seinem Einschlafen, diesem Gott mal persönlich zu begegnen. Und er weiß viel. Und das nimmt er auch mit in seine Träume. Soweit dieser Rahmen. Ich habe das mal bewusst ein bisschen ausführlicher erzählt. Eine Prägung in einem aktiven Gemeindeleben. Und ich glaube, heute Morgen könnten manche von uns auch davon erzählen. Von einem so guten Fundament, das Gott, das Menschen gelegt haben. Ich könnte auch jetzt viel davon erzählen. Als Sohn von den Hauseltern des Gemeindehauses in Bergisch Born, groß geworden. Unser Bett, unser Kinderbett, das war genau an der Wand, wo auf der Rückseite das Treppenhaus vom Gemeindehaus war. Und wenn wir abends eingeschlafen sind, dann hörte ich immer an den Treppenstufen die Damen und Herren zur Bibelstunde gehen. Da kann man richtig gut einschlafen. Ein wertvolles Fundament. Ich bin so dankbar für dieses Fundament, das Gott durch Gemeinde gelegt hat, durch das Leben und Mitarbeiten in der Gemeinde. Ja, und es würde sicherlich Stoff für Gespräche geben, wenn wir einander jetzt gerade mal so erzählen könnten. Du, was hat dich eigentlich geprägt auf deinem persönlichen Weg zum Glauben und auch durch die Gemeinde? Gerade auch hier in Ruppelrath. Und wenn wir uns das klar machen, und das ist wichtig, auch wenn über diese wertvollen Fundamente manchmal auch dickes Gras gewachsen ist. Diese Steine, die sind noch da und sie verlieren nicht an Wert. Manchmal erlebe ich das so bei Taufgesprächen, dass jemand sagt, ich war früher mal aktiv dabei, aber ich habe so viele Jahre jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Und wir merken, so ein Fundament, das bleibt und wir können es noch einmal wieder freilegen. Aber, und jetzt kommt das Zweite, nur die Erinnerung an vergangene Zeiten, das allein ist es nicht. Und daran werden wir jetzt hier in der Geschichte auch erinnert. Das ist eine zweite, aber völlig andere Beobachtung. Alles läuft gut, aber Gott schweigt. Da steht dieser ganz unscheinbare, ernüchternde Satz, ihr habt es eben gehört, das Wort des Herrn war selten geworden und es gab kaum noch Offenbarung. Ja, das waren wirklich großartige Voraussetzungen bei Samuel und Eli und seinen Mitarbeitern. Aber es war offenbar doch so, dass bei ihnen die Verbindung zu Gott schon lange abgebrochen war. Das Gemeindeleben, das funktionierte reibungslos, lief in den gewohnten Bahnen, aber die Hauptakteure, die haben gespürt, Gott und sein Reden, das haben wir auch in der sorgfältig geplanten Gemeindearbeit nicht im Griff, nicht im Abonnement. Oder vielleicht hat der Samuel diesen Unterschied noch gar nicht erlebt, wie es ist, nicht nur viel zu wissen, sondern auch persönlich berührt zu werden. Zwischen Stimmung und Begeisterung, die ja wertvoll ist, und von Gott tatsächlich angesprochen werden. Kennen Sie den Unterschied? Es ist super. Man kann begeistert sein, aber von Gott berührt zu werden, ist noch ein anderer Punkt. Im Buch Josua nach der Wüstenwanderung, direkt hier vor den Samuel-Büchern, da steht ein Vers, ein kleiner Satz, der ist für Gemeindemenschen und Menschen, die in der Gemeinschaft unterwegs sind und im Glauben schon immer auch eher gefährlich gewesen. Da heißt es nämlich, und das Volk Gottes war zur Ruhe gekommen. Jetzt könnte man ja sagen, ist doch gut, zur Ruhe kommen. Aber das hieß nicht nur Ruhe von den Feinden, sondern auch zur Ruhe und zum Stillstand. Nicht nur äußerlich, wo man sehr aktiv sein kann, wo es viele Ideen und Projekte gibt und Veranstaltungen. Und das macht es nicht unbedingt leichter für sich, das zu erkennen und zu spüren. Ja, das Feuer, das einmal brannte, so stellvertretend für diese Leuchte im Heiligtum, das ist ganz klein geworden, es ist vielleicht sogar verloschen. Ich merke, es lebt nicht mehr so recht. Und das ist eine Frage, die mich als, ich sage es mal so, als klassisches Gemeindekind bis heute immer wieder begleitet. Dass du mittendrin steckst, das ist noch keine Garantie, dass du auch von Gott wirklich berührt wirst. Du kannst alles mitmachen und begeistert dabei sein. Und doch merken wir, wenn Gott nicht redet, dann fehlt es Entscheidende. Ja, und wie mag das gewesen sein, wenn der Samuel den Eli gefragt hat, wie war das denn? Und er hat die Geschichten erzählt. Und vielleicht hat er mal in diese Lade hineingegriffen und da waren noch einige von diesen alten Gegenständen, hat sie in die Hand genommen, hat gesagt, ja, da wissen wir, Gott hat gehandelt. Und doch gemerkt, es ist vielleicht sogar ein bisschen verstaubt. Gerade darin kommt der Eli mir immer wieder so nah. In dieser Frage, erwarten wir noch, dass er noch einmal aus der Vergangenheit hervortritt und dass die Sehnsucht neu erwacht. Wir haben es gerade gebetet im Psalm, Gott, du bist mein Gott, den ich suche, dass Gott uns neu anspricht. Jetzt, und das ist das Dritte, heißt es aber hier so ganz beiläufig, das war auch ein kleiner Satz, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und das ist ein ganz mutmachender kleiner Satz in dieser Geschichte. Was ist das für ein Bild? Alle sind eingeschlafen, schnarchen so vor sich hin. Und dann dieser brennende Leuchter, der nicht ausgeht. Ich weiß nicht, wo Sie heute Morgen stehen. In dieser Frage, hat Gott noch einmal so bewusst zu mir gesprochen? Vielleicht sind Sie schon lange dabei, so wie der Eli, vielleicht aber auch so wie der Samuel, der noch keine lange Gemeindegeschichte hatte. Und Sie sich fragen, hat die Reden immer davon, Gott redet und Gott spricht, wie ist das denn eigentlich? Wie es auch sei, dieser Satz gilt, die Flamme Gottes war noch nicht verloschen. Denken Sie an den Bibelvers, den ich eben gesagt habe, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott ist einer, der diesen glimmenden Docht nicht ausgehen lässt, der es schafft, aus jedem Funken, sogar aus dem Nichts etwas Neues, ein lebendiges Feuer zu entfachen. In Beziehungen unter Freunden, da ist das ja manchmal so, wenn man länger sich bemüht hat und es kommt von der anderen Seite überhaupt keine Reaktion mehr. Manchmal ist das ja bei Freunden, die weit auseinander wohnen, Funkstille. Und irgendwann kommt man zu dem traurigen Schluss, ja, dann war es das wohl. Ich glaube, dass Gott das niemals sagen wird zu uns, Funkstille, dann war es das wohl. Gott nimmt immer wieder Anlauf. Bei dem Samuel in der Geschichte hat er ganze 4-mal den Anlauf genommen, um den Samuel zu erreichen. Und ich glaube, der hätte es auch 20-mal gemacht, weil er nicht ohne uns sein will. Wie gut, dass er sein Reden nicht abhängig macht davon, wie stark oder wie schwach wir auf ihn ausgerichtet sind. Wenn Gott sich entschließt, neu zu uns zu reden, dann lebt kein Mensch außerhalb der Reichweite Gottes. Kein Mensch, egal wo wir uns selber befinden, lebt außerhalb seiner Reichweite. Er bleibt dran und er bringt viel Geduld und viel Ausdauer mit. Das ist die Hoffnung in dieser Geschichte. Ja, und so gerät das idyllische Bild in Silo jetzt hier in Bewegung. Der Samuel hört plötzlich und wird aufgeweckt. Und er denkt, es ist der alte Eli. Er merkt zum ersten Mal in all den Jahren, wo er zur Gemeinde gehört, und das ist vielleicht die tiefere Ebene, dass jemand oder etwas bei ihm angeklopft hat, dass er gemeint ist. Und dass es Gott selbst sein könnte, das ahnt er noch überhaupt nicht. Er hat aber gelernt, diese Störungen ernst zu nehmen und diese Unruhe nicht einfach beiseite zu schieben. Wie oft fängt es damit an? Haben Sie solche Störungen, vielleicht auch in ganz anderer Weise, die unseren gewohnten Ablauf unterbrechen, schon einmal bewusst erlebt? Die sind ja oft nicht unbedingt angenehm. Vielleicht einmal unter diesem Blick zu sehen, dass wir anfangen zu fragen, was mir da passiert ist, was da schiefgegangen ist, was da jemand zu mir gesagt hat, was mich völlig erstmal irritiert hat. Will Gott da durch mir etwas sagen? Noch ein wichtiges Vorzeichen will ich nennen. Wie Gott zu einem Menschen redet, das kann man ebenso wenig miteinander vergleichen, geschweige denn irgendwelche Standards formulieren, ebenso wenig wie Freundschaften und Partnerschaften man miteinander vergleichen kann. Wenn man Paare so beobachtet oder gute Freunde, die Sprache, die Häufigkeit und auch die Formen, wie man miteinander redet, die können so unterschiedlich sein. Und wenn wir da anfangen zu werten und sagen, das ist aber weniger als bei denen, dann ist das gefährlich. Entscheidend ist, dass in den Begegnungen etwas lebendig bleibt. Und so, das können letztlich nur die beiden feststellen. Welche Sprache haben wir beide miteinander gefunden? Und ich glaube, dass Gott zu jedem von uns mit der Zeit und mit den Jahren seine eigene Sprache findet, um uns das deutlich zu machen, was wir brauchen. Und so ist es ermutigend zu sehen, wie das aussehen kann. Und so möchte ich, wie das so konkret heißt, so möchte ich noch diesen kurzen Satz, den jetzt der alte Eli sagt, mit Ihnen anschauen. Manchmal gebraucht nämlich Gott tatsächlich Menschen aus der Gemeinde, die uns helfen, mit den Dingen, die uns verunsichern, umzugehen und sie in richtiger Weise zu verstehen. Und das macht der Eli, indem er dem Samuel nur einen ganz kurzen Rat mitgibt. Wenn du nochmal geweckt wirst, dann sage, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und das wusste er noch, dass in diesem Satz das Geheimnis liegt, dass Gott reden kann und wir hören können. Und in jedem kurzen Teil dieses Satzes steckt so eine wichtige Hilfe drin, die ich noch konkret benennen möchte. Zunächst, rede, Herr. Das ist eine Bitte. Gerade dann, wenn das große Schweigen eingezogen ist, wenn der innere Draht zu Gott verloren gegangen ist, dann fängt es damit an. Kommen wir auf die Idee, Gott um sowas zu bitten? Wenn ich mal überlege, wie meine Gebete oft aussehen. Das sind ja noch viele andere, ganz konkrete Dinge, die ich von Gott erbitte. Und das haben wir letzte Woche gehört, das dürfen wir auch. Aber Gott nimmt auch dieses Gebet ernst und ich glaube, er freut sich darüber am allerliebsten. Und sein Herz fängt an zu hüpfen, wenn er so etwas hört. Denn es geht nicht nur um eine konkrete Not, sondern da sehnt sich jemand nach einer neuen Beziehung zu ihm. Ist das nicht das Schönste, was man spüren kann, wenn ich mich jetzt in Gott hineinversetzen würde? Das wäre doch paradox, wenn zwei Partner und Freunde erst dann miteinander reden würden, wenn das Verhältnis wieder stabil ist und in Ordnung. Im Gegenteil, diese Distanz, die Enttäuschung auszusprechen und zu benennen und die Sehnsucht, das ist doch gerade der erste Schritt. Und so fängt es vielleicht an mit diesem ersten leisen Gebet. Herr, du weißt, wie es zwischen dir und mir aussieht. Du weißt um meine Ablenkung, du weißt um meine Distanz, aber du kannst eine neue Verbindung zu mir aufbauen. Du kannst Wege zu mir suchen, die ich noch nicht sehen kann. Aber ich will daran glauben. Und diese Bitte, die ist der erste Schritt und sie bleibt nicht ohne Wirkung. An einer anderen Stelle, da gibt es diesen ja so ermutigenden Satz, wir haben ihn schon manches Mal hier gehört, dass Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Jetzt geht dieser Satz noch weiter. Rede, Herr, ja, die Bitte, denn dein Knecht, dein Diener, oder eben in dem Lied, was wir gesungen haben ganz am Anfang, da kam sogar dieses Wort vor, Sklave. Und was haben wir gesungen? Wie wohl hat's hier der Sklave? Das ist ja eine ganz komische Vorstellung für uns, weil wir mit diesem Wort Knecht und Diener ja so etwas Unfreies, Unterwürfiges verbinden. Aber es ist eine ganz besondere Haltung in der Bibel. Es ist ein Ehrentitel, denn es geht um eine ganz besondere Beziehung zu diesem Herrn. Und es besagt, Herr, ich möchte ganz darauf vertrauen, dass du es ernst mit mir meinst und gut, vor allem gut mit mir meinst. Und daher bin ich bereit, mich auf das einzulassen, was du mir zeigen willst. Einen neuen Weg, einen Menschen, auch wenn es nicht in mein Konzept passt. Sieht das Gebet nicht oft anders aus, dass wir sagen, rede Herr, aber wirf bitte nicht meine Pläne um? Wenn wir dieses Gebet tatsächlich ernst meinen, dann ist das schon ein Risiko. Die Angst vielleicht, die dahinter steckt, Gott könnte mir von meinem Leben etwas wegnehmen. Aber Gott möchte unser Leben weder verdrängen noch ergänzen, sondern er möchte mit uns weiterkommen. Und dann könnte sich tatsächlich so manche Veränderung einstellen, dass Gott sich wieder zu Wort meldet. Quer durch die Bibel ist diese Verheißung, dass Gott redet, immer daran gebunden, dass Menschen auch bereit sind, diesen neuen Weg mit ihm zu gehen. Und das hat einen Grund. Es liegt Gott nichts ferner, als dass er sich uns aufdrängt. Sollten wir ihm das nicht auch bewusst so sagen? Rede, Herr, dein Knecht, dein Diener. Und dann das letzte, und das ist doch eigentlich das wichtigste Wort, denn dein Knecht hört. Vielleicht fragt sich mancher von Ihnen schon die ganze Zeit, ja, warum ist denn Gott auch nur so schlecht zu hören? Die Kinder, die fragen mich das manchmal im Schulgottesdienst oder auch so. Ja, wieso? Ich habe ihn ja nicht gehört. Das wäre schön, ihn so akustisch zu hören. Vielleicht sollten wir die Frage lieber umdrehen. Können wir noch wirklich hören? Oder sind unsere Ohren nicht längst besetzt? Auch von uns selber? Von unseren eigenen so wichtigen Worten, die wir erstmal loswerden müssen? Wie war das noch am Anfang? Warum haben wir eigentlich zwei Ohren und einen Mund? Warum ist das Hören oft so viel schwieriger als das selber Reden? Achten Sie mal in Gesprächen darauf, wie die Anteile von Zuhören und Reden verteilt sind. Von unseren wichtigen Worten, die wir Gott auch erstmal loswerden möchten, er hört zu. Aber er sagt dann auch, mein liebes Kind, wage es doch einfach mal zu schweigen. Ich denke auch noch an etwas anderes. Wir erleben das auch im Alltag immer mehr, dass die Momente echter Stille, wo kein Input mehr da ist, dass die so selten werden. Und ich glaube, da können wir uns, die meisten von uns, gegenseitig manche Beispiele erzählen. Natürlich, das gemeinsame Leben in der Familie, im Alltag ist unruhig. Aber es gibt ja auch diese anderen Zeiten. So eine lange Autofahrt oder auch nur eine halbe Stunde. Was machen wir? Radio an. Man kann auch mit dem Headset gut telefonieren im Auto. So kriegt man die ganze Zeit gut rum, ohne Schweigen. Ich denke, manche machen das gerne, dass sie auch Musik hören. Das will ich auch gar nicht stehen lassen beim Joggen im Wald. Und manchmal ist es vielleicht aber auch dran, es anders zu tun. Und diese Zeiten der Stille zuzulassen. Wir sagen immer, wir sind auf Standby. Und Standby könnte man auch übersetzen bei Fuß. Wir sind da. Und wir merken einfach, wie schwer es uns fällt, wenn mal kein WLAN da ist und das Handy einfach nicht in Reichweite ist und nicht in der Hosentasche. Ich sage bewusst wir. Und jetzt könnte man aber auch sagen, ja, warum spricht denn Gott heute nur so leise? Er weiß doch, wie laut und hektisch unser Leben ist. Er hätte doch noch ganz andere, viel klarere Möglichkeiten. In der Bibel gibt es beeindruckende Erweise, wie Gott laut und deutlich mit Posaunen redet. Ja, er hätte andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum er sich in den meisten Fällen gegen den Lautsprecher entschieden hat. Ich könnte jetzt zu euch hinten in der letzten Reihe das, was ich zu sagen habe, schreien. Ihr könnt es auch verstehen. Merkt ihr die Distanz, die da ist? Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott oft nur so leise redet. Er möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind. Er möchte keine Fernbeziehung, in die er hineinruft und posaunt, sondern er möchte, dass wir an seinem Ohr und an seinem Mund sind. Er wünscht sich nichts sehnlicher, dass wir dahin kommen, wo er zugesagt hat, dass er ist. in seinem Wort, der Bibel, in seiner Gemeinde. Sein Reden geht nicht an den Worten vorbei, wo er seine Gegenwart zugesagt hat. Wie das aussieht, fragen Sie sich die ganze Zeit. Wie gesagt, ich habe Gott selber noch nie so akustisch reden gehört. Es gibt sicher, und das weiß ich auch, eine besondere Gabe, dass Menschen auch in einem Traum, dass Menschen eine so klare innere Stimme hören. Oft sieht es sicherlich auch anders aus. Da ist etwas, was hier angekommen ist in unserem Kopf, ein Gespräch mit einem Menschen, ein Satz, der gefallen ist, etwas aus einer Predigt, ein Bibelvers aus einer Lesung oder der Tageslosung, Worte und Gedanken, die haben aber in diesem Moment keinerlei Bedeutung, die werden abgelegt. Und dann kommt eine Situation, ein Moment, wo etwas passiert und Gott schafft es, aus diesem inneren Regal, das, was da liegt, das wieder hervorzuholen und uns das neu vor Augen zu halten. Er gebraucht all die Dinge, die wir im Lauf der Zeit von ihm aufnehmen, in dem richtigen Moment. In einer schwierigen Situation, in einer Not, nach einem wichtigen Gespräch. Und mir ging es immer wieder so, dass ich merke, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das habe ich nicht in meinen Gedanken entwickelt. Das kam von einer anderen Seite. Und das weiß nur ich allein. Wenn ich das jemand anderem erzählen würde, würde er sagen, ja, ist doch logisch. Nein, ich weiß in dem Moment, dass ich mit diesem Gedanken, der mir vor Augen steht, gemeint bin. Wie redet Gott heute? Ich möchte ihm die Gelegenheit geben, meine Gedanken und Sinne wieder neu zu füllen, ohne dass es gleich eine große Offenbarung ist. Und dass er das im richtigen Moment gebrauchen kann. Und so dürfen wir diese Geschichte mitnehmen. Und diesen Satz, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass er neu anfängt, zu uns zu reden, zu seiner Zeit. Amen.